dann mit der Fähre rüber nach Göteborg, nach Schweden. Und von Schweden, von Göteborg, habe ich dann den Nachtzug genommen nach Kiruna, also was ganz oben im schwedischen Lappland ist. Und das war schon echt cool, weil die Fahrt ging irgendwie 16, 17 Stunden in einem Zug. Und der Zug ist in Göteborg gestartet, irgendwie, ja, weiß nicht, was war das, 18 Uhr rum. Dann ist er nach Stockholm gefahren, hat da noch ein paar Leute eingeladen. Und von Stockholm ging es eigentlich fast nonstop hoch nach Kiruna. Und so durch diese skandinavische Nacht, das war echt mega gut. Also ich sah, hatte so ein Dreier Schlafabteil und lag halt ganz unten. Das Schöne ist halt, wenn man ganz unten liegt, dann kann man so aus dem Fenster rausgucken und sieht sogar noch ein bisschen was vom Horizont und vom Himmel. Und es war halt alles komplett zugeschneit und der Zug hat dann halt eben so den Schnee so angeleuchtet, alles hat geglitzert, weil es halt auch minus 20 Grad waren. Und das war schon so ein bisschen so ein Wintertraum, also total geil.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Off the Path Podcast. Das war Dennis und Dennis hat, der ist ja Vollprofi. Also ich glaube, ich habe selten jemanden hier als Gast gehabt, der so viel zu erzählen hatte und also so ein Profi über ein Thema war. Also der absolute Interrail-Profi, das wollte ich eigentlich damit sagen. Richtig genial, alle Länder Europas, die man mit dem Interrail-Pass bereisen kann, hat er bereist. Wir kommen dazu auch nochmal im Podcast selbst zu. Also wirklich faszinierend, wie er auch sein Hobby, das Zugfahren und seine Videografie zu seinem Beruf gemacht hat. Mittlerweile arbeitet er für wahnsinnig große Unternehmen, unter anderem auch Interrail hat er als Kunden dazu gewonnen. Sehr faszinierend, was er so alles erlebt hat. Und ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat, denn er ist eigentlich sehr, sehr beschäftigt mit seinem Job. Immer viel unterwegs, hier und da am Filmen und am Regie führen und am Schneiden. Und deswegen freue ich mich sehr, dass er sich die Zeit für diesen Podcast genommen hat. Ich hoffe, euch geht's gut heute Morgen. Es ist noch sehr, sehr früh, aber ich bin heute extra für euch tatsächlich aufgestanden und habe gesagt, so, der letzte Podcast ist schon wieder ein Weilchen her. Es muss wieder was her und wie lässt sich die Woche am besten starten, außer mit dem Off-the-Path-Podcast. Muss ich selber leicht machen. Also, aber nee, ich bin wirklich, dachte so, oh, jetzt muss er mal raus und gestern am Wochenende habe ich es nicht geschafft, weil ich andere Dinge gemacht habe und damit ihr heute gut in die neue Woche startet, gibt's was auf die Ohren. Tolle Inspiration, wie gesagt, von Dennis, von seinen Reisen mit dem Zug durch Europa. Wirklich faszinierend, zum Beispiel halt auch seine Reise ans Nordkap im Winter. Aber macht total Sinn, dass man das auch mit dem Zug macht. Und es geht auch total easy peasy, statt mit dem Auto, wenn es eigentlich saukalt ist. Ihr könnt Dennis folgen. Wir haben seine Webseite und seinen Instagram-Kanal, der übrigens sehr, sehr cool ist. Und natürlich dein YouTube-Kanal, wo er seine ganzen Videos drin hat. Haben wir verlinkt in den Shownotes. Einfach draufgehen auf www.offthepath.com/Folge 132. Das ist nämlich die 132. Off-the-Path-Podcast-Folge. Ja, guten Morgen, Dennis. Schön, dass du da bist.
Ja, schönen guten Morgen. Freut mich auch.
Wo erwische ich dich? Du bist ja sonst relativ viel unterwegs.
Tatsächlich in Erfurt gerade, in meinem Office und bin gerade zurückgekommen von einer dreiwöchigen Tour von Frankreich und davor, also ich war irgendwie die letzten 4-5 Wochen unterwegs und bin jetzt endlich wieder zu Hause. Mal gucken, wie lange das anhält, dies endlich, weil das werden wir, lässt normalerweise nicht lange auf sich warten, ja.
Wohnst du in der Nähe vom Bahnhof?
Ja, ist gar nicht so weit, also 10 Minuten fußläufig, was sehr praktisch ist. Ja.
Sehr gut. Jemand wie du, der schon so viel Interrail gemacht hat, der sollte immer einen Bahnhof in der Nähe haben, oder?
Auf jeden Fall. Macht einiges einfacher, ja.
Ja. Bevor wir zu sehr in dieses Thema Interrail, worum es heute eigentlich geht, uns vertiefen, gibt es ja den einen, also Interrail hat ja jeder von gehört, spätestens seitdem die EU eigentlich beschlossen hatte oder darüber gesprochen hatte, dass alle Jugendlichen im Alter von 18, nachdem sie ihre Schule fertig haben, entweder gratis Tickets oder einen Zuschuss für ihre Interrail-Tickets bekommen sollten, um halt diesen kulturellen Austausch zu fördern. Seitdem hat jeder mal irgendwie das Thema Interrail gehört und hat sich auch mit dem Thema vielleicht ein bisschen auseinandergesetzt, aber so ganz genau wissen sie es vielleicht noch nicht ganz. Also was ist Interrail und wie bist du dazu gekommen?
Interrail ist im Prinzip eine Flatrate für alle Züge in Europa. Man kauft ein Ticket und kann in jeden Zug einsteigen und aussteigen, wo man will, wann man will. innerhalb dieses Zeitraums, den man eben bucht, das gibt verschiedene Modelle von 15 Tagen, 3 Tagen, 1 Monat oder noch mehr. Es gibt verschiedene Pässe nur für einzelne Länder oder eben für ganz Europa. Das ist mal relativ flexibel und es ermöglicht halt einfach jemanden, der reiselustig ist, der sehr viel oder gerne viel sieht, entweder in wenig Zeit, also man kann sich das ja einteilen, wie man will, entweder man rusht durch Europa durch und ist jeden Tag woanders oder man macht es halt ganz gemütlich und bleibt auch mal 3-4 Tage irgendwo, wo es schön ist und fährt dann gemütlich weiter. Man muss gar nicht viel planen, also man kann, wie gesagt, jeden Zug nehmen. Es gibt ein paar Ausnahmen, da können wir später nochmal drüber reden, das sind so sogenannte reservierungspflichtige Züge, gerade die Schnellzüge in Frankreich und Italien, da muss man ein bisschen aufpassen, aber auch das ist alles entspannt. Ja, es ist eigentlich so diese Freiheit auf Schienen und genau, ich finde es halt ein schönes Pendant auch zum Auto, weil ich mache auch sehr viele Roadtrips, aber im Zug kann man halt eben doch einfach mal die Augen zumachen, den Blick aus dem Fenster schweifen lassen oder auch mal am Laptop was machen oder einen Film gucken. Und das ist halt das Schöne, dass halt eben die Reise nicht ganz so anstrengend ist wie beim Auto und man halt auch immer in den Städten gleich ist. Also man ist immer im Zentrum, man muss nicht erst mit dem Auto reinfahren, sich einen Parkplatz suchen und man kann in kurzer Zeit echt viel sehen und lernt auch dementsprechend viele Leute kennen, weil man halt eben nicht wie im Auto alleine ist, sondern ja noch einige andere Interrailer oder auch normale Gäste im Zug sind und ja, es ist auf jeden Fall eine schöne Art des Reisens. Und wie ich dazu gekommen bin, das ist schon ewig her, das ist, glaube ich, 6-7 Jahre oder so. Dann hat ein Kumpel mir vorhin erzählt, dass er diesen Interrail-Trip gemacht hat und ich kannte das bisher noch nicht. Ich weiß, dass das in den 80ern so ein Hype war und auch viele Eltern meiner Freunde das gemacht haben, meine allerdings nicht. Und ich kam bisher noch nie in Kontakt mit Interrail und mein Kumpel hat mir halt eben davon erzählt, dass er das einen Monat lang gemacht hat und ich war halt total Feuer und Flamme und dann, wie das geht, du buchst ein Ticket für einen Zug und kannst dann überall ein- und aussteigen. Ich war total begeistert und gesagt, okay, sobald ich mit meiner Ausbildung fertig bin, ich war damals noch in der Ausbildung, werde ich das auf jeden Fall anpeilen. Und das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe dann meine Ausbildung abgeschlossen und so diese Zeit zwischen meiner Freiberuflichkeit und Ende meiner Ausbildung, das war ungefähr so 4-5 Monate, habe ich halt eben genutzt, um einfach Sachen zu machen, die ich schon immer machen wollte. Und darunter fiel unter anderem der Interrail-Trip. Und dann bin ich einen Monat lang von damals noch Fulda, wo ich gewohnt habe, über die Schweiz, über Frankreich, Großbritannien nach Irland. Und habe da sozusagen meine erste große Europa-Erfahrung gemacht. Und und das war der Start von allem, was danach kam. Ja, genau, also da ist ja danach noch sehr, sehr viel passiert. Aber so hat
Ja, das war quasi dein Startschuss deiner Interrail-Karriere. Ne? Du hast seitdem einige Reisen bestritten.
Genau. Also ich glaube, mittlerweile gibt es kein Land, was ich noch nicht bereist habe mit Interrail, zumindest in Europa, also von Interrail. Ich kam dann zurück von der Reise, habe natürlich dadurch, dass ich Kameramann bin und auch eine Ausbildung gemacht habe in dem Bereich, habe ich natürlich gefilmt und hatte dann massig Material von dieser Reise. Das war eine komplett private Reise. Ich habe mir, das Einzige, was ich gemacht habe, waren so ein paar Sponsorings. Also ich habe Hostels angeschrieben, ob sie mich vielleicht supporten. Ich erwähne sie in dem Video. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, was ich genau mache. Ich habe einfach mal drauf losgefilmt, habe ein bisschen in die Kamera geredet, was ich eigentlich weniger mache, weil ich normalerweise eher hinter der Kamera bin. In dem Fall, heute nennt man es Vloggen, den Begriff gab es damals noch nicht. Das war halt einfach so eine Dokumentation, so eine Low-Budget-Dokumentation über die Reise. Und das habe ich dann geschnitten. Rausgekommen sind, ich glaube, es sind 23 Episoden, insgesamt 90 Minuten über die Reise. Und das habe ich so ein bisschen in Touren, also in Etappen eingeteilt und habe das auf YouTube hochgeladen. Und das nennt sich Mit dem Zug durch Westeuropa. Und genau, das war der Anfang von allem und dann war das fertig geschnitten und ich dachte, ach, ich könnte ja einfach mal Interrail fragen, vielleicht haben sie ja Lust, das irgendwie auch zu supporten und habe denen die fertige Schnittversion geschickt und habe gesagt, guckt es euch mal an, vielleicht können wir da irgendwie zusammenkommen oder ja, vielleicht gibt es ja auch Interesse eurerseits, da irgendwie mit einzusteigen. Und der Deal war eigentlich nur, ihr macht euer Logo hinten rein und ich bekomme vielleicht irgendwann mal ein Interrail-Ticket, um nochmal eine Reise zu machen. Aber wie der Zufall so will, braucht Interrail gerade viel Content und hat das, was ich dort abgegeben habe, war halt genau das, was sie gesucht haben. Und dementsprechend bin ich dann nach Utrecht gefahren, ich wurde eingeladen und wir haben die ersten Gespräche geführt, wie man quasi dieses ganze Content noch weiter vorantreiben kann, wie man noch mehr Content produzieren kann und wie man eben diese ganze YouTube-Videowerbung noch weiter ausbauen kann. Und nach zig Meetings und vielen Gesprächen haben wir dann auch Touren ausgearbeitet und noch weitere Videos quasi geplant. Und die Dokumentation ging dann online und währenddessen war ich dann schon wieder unterwegs, diesmal aber nicht privat, sondern im Namen von Interrail und habe quasi weiteren Content erstellt. Und das hat auch super gepasst, weil es gerade der Beginn meiner Selbstständigkeit war. Und dann war ich erstmal die ersten 1-2 Jahre meiner Selbstständigkeit für Interrail unterwegs und habe ganz, ganz viel zusätzlich noch in Europa gefilmt. Und dementsprechend sind dann auch ganz viele neue Videos für Interrail entstanden, die auf deren Kanälen zu sehen sind. Das war der Start. Und
das ist toll, ne? Wie aus einem Hobby so ein Beruf werden kann.
Absolut. Also es war ja, genau, also das, was ich vorher privat gemacht hatte, diese eine Monat, ist dann natürlich alles ein bisschen professioneller und natürlich alles mit mehr Anspruch und mehr Equipment und natürlich nicht mehr ganz so easy peasy, aber trotzdem war es das, was ich machen wollte, nämlich reisen und filmen. Und dann halt auch auf einem anderen Level, also ein bisschen professioneller. Ich hatte noch einen Assistenten dabei, wie gesagt, mehr Technik. Und konnte so Europa entdecken und konnte filmen. Und ja, das war genau eigentlich das, was ich gesucht hatte. Und ja, war ein super Start. Und nach wie vor ist es immer noch ein Kunde von mir, Interrail. Und wir machen immer noch viel zusammen. Ja. Genau.
Cool. Und hat die erste Reise oder halt auch die Reisen danach auch deinen kulturellen Austausch gefördert, was ja auch irgendwie so ein bisschen Sinn dahinter ist?
Mhm. Auf der ersten Reise muss ich sagen, ein bisschen mehr, weil wir natürlich dann auch, also ich war allein unterwegs, ich habe in Hostels geschlafen, kam mehr mit den Leuten in Kontakt bei den Dreharbeiten sozusagen, das war ja mehr auf Job getrimmt, ganz klar. Aber die privaten Sachen, die Westeuropa-Tour auf jeden Fall. Wie gesagt, dadurch, dass ich allein unterwegs war und auch bewusst in Hostels bin, habe ich ganz viele Kontakte kennengelernt. Und ja, das ist schon das Schöne halt. Man reist zwar alleine, man sitzt auch, also aber man ist nie alleine, weil im Zug trifft man Leute, in den Hotels oder Hostels trifft man Leute. Und wenn man da nur ein bisschen offen ist, dann findet sich da schnell Anschluss und
ich sag ja auch immer, dass auf Reisen ist man eigentlich nur alleine, wenn man sich bewusst entscheidet, alleine sein zu wollen.
Genau, ja, auf jeden Fall. Und das
weil gilt ja also auch. Die Kontakte treffen, andere Leute ins Gespräch kommen, ist relativ einfach. Die Hostels machen es einem auch sehr einfach mit ihren Aufenthaltsräumen, mit ne, dadurch, dass man ja mit so vielen Leuten im Zimmer ist. Man kommt eigentlich immer irgendwie ins Gespräch.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, Hostel ist ja auch nicht mehr gleich Hostel. Also selbst da gibt es ja mittlerweile richtig schöne Hotelartige schon. Und selbst wenn man im Hostel nur ein Einzelzimmer nimmt, weil man eben alleine schlafen will, hat man ja trotzdem die Gemeinschaftsräume und diesen ganzen Lifestyle. Und also man kann da auch schon, auch finde ich, komfortabel unterwegs sein und muss nicht im Achterdorm schlafen und kann trotzdem das Feeling so ein bisschen mitnehmen.
Absolut, es gibt ja mittlerweile richtige Luxury-Hostels.
Auf jeden Fall.
Die mit dem ursprünglichen Hostel von der 80er Jahre oder der 90er Jahre einfach überhaupt nichts mehr zu tun hat oder selbst der 2000er Jahre nichts mehr zu tun hat. Da ist in den letzten 5 Jahren hat sich da sehr, sehr viel getan.
Ja, das stimmt.
Kurz, zurück zu Interrail selbst. Wie funktioniert das Ganze? Also wenn ich jetzt 18 bin, meine Schule fertig habe und vielleicht nicht unbedingt nach Australien oder Neuseeland will, wie viele andere auch, und sage, hey, ich möchte mir mal das anschauen, was hier vor der Tür ist, weil Europa ist einfach wahnsinnig schön oder soll sehr schön sein und ich möchte das machen. Wie gehe ich das an?
Gibt es viele Möglichkeiten. Also die einfachste ist wahrscheinlich direkt über Interrail selber zu gehen, also interrail.eu zum Beispiel oder .eu. Dort findet man alle Tickets, die es gibt, die verschiedenen Modelle, bekommt das auch nochmal ganz gut erklärt. Man kann auch das Ticket am Bahnhof kaufen, aber wie gesagt, das Beste ist eigentlich über Interrail direkt zu gehen und da kann man dann...
Ich kann also tatsächlich auch am Schalter von der Deutschen Bahn hier in Garmisch-Partenkirchen mir ein Interrail-Ticket kaufen?
Ja, das geht auch. Genau.
Ach, krass.
Ja.
Und ich habe ja gerade gesagt, man ist 18, aber man muss ja gar nicht 18 sein. Gibt es da ein Alterslimit, weißt du das?
Ich glaube 12 bis 27, das ist dieser Jugendtarif mit den besten Preisen. Und
bin ich alter Sack also raus?
Du bist nicht raus, also es gibt da noch einen 28-Plus-Tarif, der ist ein bisschen teurer. Geht, glaube ich, auch darum, um eben dieses, um junge Leute zu fördern und dass halt eben die junge Generation mehr reist und mehr entdeckt. Deswegen ist dieser Jugendtarif etwas billiger. Es gibt auch wieder einen Seniorentarif ab 60 plus. Also wenn du noch ein bisschen wartest, dann wird es auch wieder günstiger.
Gut, da habe ich noch ein bisschen lange Zeit.
Ja, ja, nee, aber das, also es gibt auch Familien, die das machen. Man kann auch Kinder mitnehmen. Also es ist nicht unbedingt jetzt so nach dem Abi irgendwie dieses typische Ding, sondern wie gesagt, ich habe schon ganz viele Familien gesehen. Auch Amerikaner ganz viele, die dann irgendwie auch erste Klasse reisen als Familie. Genau, also da gibt es wirklich die verschiedensten Modelle. Also nicht Interrail ist wirklich sehr, sehr vielfältig und nicht immer dieser typische Backpacker, sondern eben auch Familien oder auch Senioren. Also da ist alles vertreten.
Ja, nee, super. Genau darum geht es ja eigentlich auch. Also ich habe jetzt gerade 18 gesagt und dann habe ich mich eigentlich schon wieder total geärgert, dass ich wieder in Klischees gedacht habe. Man ist selbst nicht so ganz befreit davon, auch wenn man immer gerne so tut. Deswegen, gut, dass du sagst, man muss nicht 18 sein, man muss nicht gerade erst Abi gemacht haben, um eine Interrail-Reise zu machen. Man kann, egal wie alt man ist, es machen.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Ja, super. Also du hast gesagt, auf interrail.eu oder halt eben am Schalter selbst, die Optionen sind halt einmal das für junge Leute, dann 28 plus und 60 plus. Was kostet der Spaß denn?
Wie gesagt, da gibt es auch wieder verschiedene Modelle. Ich kann zum Beispiel sagen, ich will ganz gemütlich reisen. Ich nehme mir meinetwegen einen Monat Zeit und innerhalb dieses einen Monats möchte ich 3 Tage reisen. Das wäre jetzt das Günstigste. Dann könnte ich quasi 3 Tage lang Zug fahren und könnte den restlichen Monat quasi ganz entspannt verweilen an einem Ort oder halt eben mit dem Bus von A nach B fahren oder mit dem Auto, Mietwagen. Das ist der günstigste Tarif. Der kostet, glaube ich, 160 oder ich habe es gerade offen, 168. Und das geht dann nach oben immer weiter. Also man kann sagen, 5 Tage in einem Monat, 7 Tage in einem Monat, 10 Tage in 2 Monaten, 15 Tage in 2 Monaten. Oder es gibt auch diese Continuous-Tickets, wo man zum Beispiel sagt, 22 Tage am Stück. Das heißt, ich kann jeden Tag einen Zug nehmen. Das ist dann halt eher für die Leute, die dann eben rastlos sind. Also die wirklich sagen, ich möchte Strecke machen, ich möchte jeden Tag Zug fahren, ich möchte jeden Tag woanders sein. Zu denen ich übrigens auch gehöre. Auch wenn ich es immer wieder probiere, aber ich kann, also so ein bisschen auch wahrscheinlich durch meinen Job gelenkt, ich muss immer irgendwie Action haben und sobald nur ein Gefühl von Langeweile einkehrt, dann sitze ich schon wieder im Zug. Deswegen, ja, manchmal muss ich mich selber ein bisschen trimmen, aber ich bin auch einer von diesen Schnellreisenden, was mich manchmal auch ein bisschen ärgert. Aber ich merke auch langsam mit zunehmendem Alter und dem, was man gesehen hat, weil es ja doch irgendwann sich so ein bisschen ausschöpft in Europa mittlerweile, dass man dann doch sagt, okay, jetzt mache ich mal ein bisschen langsamer. Ich muss jetzt, habe schon so viel gesehen und jetzt will ich auch mal länger an einem Ort bleiben und auch wirklich mal die Leute kennenlernen. Und deswegen ist halt auch für jeden Typen was dabei.
Und du hast alle Länder Europas bereist?
Alle Interrail-Länder, genau. Also es gibt ja ein, zwei oder ein paar Länder, die nicht dabei sind. Zum Beispiel Weißrussland, Estland, genau, Albanien zum Beispiel, Kosovo ist nicht dabei, aber der Rest ist dabei und alle Interrail-Länder habe ich bisher bereist.
Genau. Wow, das heißt, also wir sprechen ja, wenn du Weißrussland und Kosovo nennst, dann sprechen wir ja tatsächlich über Kontinentaleuropa, nicht über die Europäische Union.
Genau, ja.
Das heißt, wir sprechen von, wie vielen Ländern sind das?
Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie viele Länder den Interrail Pass, wie viele
Länder. Ich glaube, da Europa sind wie viele Länder? Oh mein Gott, Schule ist schon lange her. Sind das 27 oder 32? Wahrscheinlich gar nichts von beiden.
Da müsst ihr jetzt auch nochmal googeln. Aber ich glaube, der Interrail, genau, 40.000 Destinations und also 31 Länder sind es, die man mit dem Interrail Pass.
31.
Genau, ja.
Wow, krass. Also hast du schon mal 31 Länder? Ich weiß, weil ich halt deine Arbeit auch ein bisschen verfolgt habe, dass du neben den 31 Ländern in Europa auch noch ein paar andere Länder auf der Welt gesehen hast und unterwegs warst. Also schon ein richtiger Weltenbummler. Schaffst du, wie viele hast du, weißt du das?
Ich habe mal gezählt, ich hatte das auch mal in meinem Instagram-Account immer oben drin und dann fand ich es irgendwann ein bisschen zu angeberisch und habe es dann rausgenommen. Aber ich habe so eine schöne App, Bean heißt die, und ich glaube...
Ja, super, finde ich.
Ich trage dann auch immer fleißig ein und ich glaube, es sind jetzt 62 oder sowas.
Ja, cool. Ja. Das ist mal ordentlich, oder? Das ist doch ist ein bisschen mehr als ein Viertel der Welt.
58 sind es, genau.
58, ja. Das ist ein bisschen mehr als ein Viertel der Welt. Richtig gut. Und wie spontan bist du bei solchen Reisen? Also wir hatten ja gesagt, also das Spontanste wäre jetzt eigentlich, ich möchte heute losfahren. Ich fahre jetzt bei uns in Garmisch an Bahnhof, da ist ja sind nur 4 Gleise, da hole ich mir jetzt ein Interrail-Ticket. Ich möchte jetzt 22 Tage Zug fahren und 31 Länder sehen. Das würde ich jetzt nicht schaffen in 22 Tagen, aber und dann könnte ich sofort losfahren?
Dann könntest du sofort losfahren, genau. Also du kannst auch alle Regionalzüge, das ist sowieso kein Problem, die kannst du nehmen. Auch bei den Schnellzügen ist es auch kein Problem. Es gibt, wie gesagt, ein paar Ausnahmen. Das sind sogenannte reservierungspflichtige Züge. Da muss man sich, weil halt eben zu jedem Ticketkauf auch eine Sitzplatzreservierung gekauft werden muss, weil das Gesetz so vorsieht, muss man halt eben auch für das Interrail-Ticket dann noch eine Reservierung kaufen. Und diese Interrail-Reservierungen die kann man auch online, kann man sich die kaufen oder halt eben am Schalter, wenn man zum Beispiel in Frankreich ist, in Paris angekommen ist und möchte weiter nach, mit dem Schnellzug nach Avignon oder sowas, dann würde man halt einfach Paris an Schalter gehen, würde sagen, okay, ich habe das Interrail-Ticket und ich brauche jetzt noch eine Reservierung für den TGV nach Avignon. So, und dann würde man sich die halt kaufen. Da gibt es halt ein paar Länder, also Frankreich auf jeden Fall, Italien auch die Schnellzüge, soweit ich weiß, und Spanien die Renfe-Züge, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Also ich glaube auch, ja.
Renfe muss man reservieren.
Genau, also alle reservierungspflichtigen Züge, da sieht man auch auf der Internetseite, gibt es nochmal eine Übersicht von allen reservierungspflichtigen Zügen. Und genau, wenn man halt die muss man halt vorher einplanen. Da ist es auch von Vorteil, wenn man das schon ein paar Tage vorher bucht, weil gerade zur Hauptsaison sind halt eben viele Interrailer unterwegs und dieser Kontingent von Sitzplatzreservierungen für Interrail-Reisende ist halt eben auch begrenzt.
Ah, okay, also da gibt es also auch nochmal, also in jedem Zug, sagen wir mal, gibt es da eine gewisse Zahl, 10%, um einfach mal was zu nennen, aber keine Ahnung, ob es so ist, die jetzt nur für Interrail benutzt werden kann.
Genau, also so war das vor 2 Jahren noch. Ich weiß nicht, ob sich da was geändert hat, aber genau, es gibt einen bestimmten Kontingent und der ist halt irgendwann ausgeschöpft und dann sollte man halt zur Hauptsaison einfach gucken, dass man da nicht unbedingt jetzt eine halbe Stunde vorher am Schalter steht und sagt, okay, ich brauche jetzt noch das Ticket oder die Reservierung.
Also ein bisschen Planung muss da halt schon mit rein. Und diese Reservierung, wenn sie jetzt nicht am Schalter stattfindet, wird dann über die Webseite von Interrail gemacht?
Es gibt eine Möglichkeit, die online zu machen oder halt eben am Schalter. Ich habe es meistens am Schalter gemacht, weil ich halt sehr spontan unterwegs bin bei meinen Privattrips und gar nicht mich schon vorher festlegen möchte. Es gibt aber auch einen Dienst über Interrail direkt, aber da bin ich jetzt auch ein bisschen überfragt. Ich habe auf jeden Fall gesehen, es gibt ein Tab Book Reservations und da kann man auf jeden Fall auch das angehen. Genau.
Also du lässt dich halt immer wirklich richtig, you go with the flow.
Ja, also wenn ich privat unterwegs bin, auf jeden Fall. Bei den Jobs ist es halt so, dass schon alles vorgebucht ist und dann steht auch komplett, der Schedule steht halt schon fest, Wochen vorher. Da ist jeder Zug schon genau festgelegt, aber wenn ich privat reise, zum Beispiel auf meiner letzten Reise, die auch Osteuropa, also von Griechenland über die Türkei wieder zurück nach Deutschland, da habe ich auch einfach nur einen Flug genommen nach Athen und bin dann losgefahren und ich hatte ein paar Hotspots, die ich anfahren wollte, aber habe vor Ort alles selber kurzfristig organisiert, also da war... Ja, ich hatte mir ungefähr eine Linie eingezeichnet, aber dann vor Ort nochmal alles umgeschmissen. Und das ist halt auch das Schöne. Und wenn es mir irgendwo gefallen hat, dann bin ich einfach länger geblieben. Ja.
Cool. Ich hab mal gehört, weil ich habe mit Interrail relativ wenig, also ich habe selbst nicht gefahren. Natürlich bin ich viel durch Europa schon gereist und auch viel mit Zug, aber ich habe mir noch nie ein Interrail-Ticket gekauft. Ich habe mal gehört, dass der Startpunkt außerhalb des nicht Wohnort, sondern Landes sein muss, wo man herkommt.
Mhm.
Ist das so? War das mal so? Ist das nicht mehr so?
Es war mal so. Mittlerweile ist es, also damals, ganz am Anfang, wo ich meine erste Reise gemacht habe, da bin ich noch mit dem Fernbus von Fulda nach Zürich gefahren, weil das Interrail-Ticket erst ab der Grenze gültig war, also erst
ja,
ab
genau.
Schweiz. Es wurde überarbeitet. Jetzt ist, also den jetzigen Stand weiß ich nicht. Ich weiß, vor einem Jahr war es dann so oder vor zwei Jahren oder auch schon länger, dass man dann quasi mit dem Interrail-Ticket ein- und ausfahren konnte. Also man konnte zum Beispiel sagen, man möchte einen Interrail-Trip nach Portugal machen und dann könnte man zum Beispiel den Zug, wenn man jetzt in Berlin wohnt, von Berlin bis München und von München bis Mailand oder wie man auch immer fährt, dann könnte man dann halt eben nehmen, also weil es halt eben die Ausreise ist. Und dasselbe auch für die Einreise. Man kann jetzt aber nicht quer durch Deutschland fahren. Also das ist so ein bisschen, das war halt, also Ein- und Ausreise war okay, also Weg und ne, aber da weiß ich, also das ist der Stand von vor ein paar Jahren. Da haben sie auf jeden Fall was geändert. Und es geht ja darum, also der Gedanke ist ja eben auch quasi Europa zu entdecken. Und deswegen gab es, glaube ich, auch diese Regelung, dass man halt eben nicht zu sehr in dem eigenen Land reist, sondern halt eben auch rauskommt. Wie da jetzt genau der aktuelle Stand ist, ob man jetzt noch mehr im eigenen Land auch reisen darf, wo das Ticket ausgestellt ist, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall kann man ausreisen und einreisen. Genau, also das sind dann zwei Travel Days, die quasi in dem eigenen Land jemand zur Verfügung stehen. Und man kann natürlich auch
anhalten. Das macht es natürlich auch nochmal viel attraktiver jetzt, ne?
Ja.
Also dieses, dass man vorher halt irgendwie, wie du jetzt mit einem Fernbus raus musste, ist natürlich heute auch nochmal viel einfacher. Da gibt es ja genug Unternehmen und günstige Unternehmen, die dich halt rausbringen. Hm. Aber dass du halt tatsächlich von der eigenen Haustür in den Zug steigen kannst und sofort losfahren kannst, das ist natürlich ein bisschen besser.
Ja, und ich glaube auch, also wenn man jetzt zum Beispiel von Berlin nach München fährt, dann kann man, denke ich, auch auf der Strecke nochmal anhalten und den nächsten Zug nehmen. Also es geht um den Weg. Also wenn ich jetzt auf dem Weg nochmal stoppe, zum Beispiel in dem wunderschönen Erfurt, was ja auf dem Weg liegt, dann kann man hier aussteigen, kann man ein bisschen bummeln und kann dann weiterfahren. Also das ist ja dann quasi ein Weg. Ja? Aber ich kann jetzt nicht von Berlin nach Hamburg und von Hamburg wieder nach Berlin und dann, also so, wie gesagt, das ist mein Stand und ich glaube, da hat sich auch nichts geändert. Aber das ist auf jeden Fall schon ein Riesenfortschritt und genau, so habe ich das in Erinnerung, ja.
Ja, ist tatsächlich eine sehr schöne Stadt auch schon gewesen.
Ja.
Hat mir sehr gut gefallen.
meist unterschätzte Stadt Deutschlands. Habe ich mal gehört.
Ist ja. Das so?
Habe ich mal gehört, ja. Aber
also, ich war auf jeden Fall auch sehr, sehr überrascht. Also ich war, ich glaube, nur 48 Stunden zwar dort, aber es hat mir auch sehr gut gefallen.
Ja.
Du hast ja jetzt so viele Länder gesehen durch Interrail. Gibt es ein Land, wo du sagst, das hat sich besonders gelohnt oder da war die Infrastruktur überraschend, wie gut das überall funktioniert hat. Ja.
Also ich finde halt, Italien ist super schön zum Interrail fahren. Man hat halt die Schnellzüge, man ist super schnell, also man ist selbst super schnell in Sizilien, man ist von Mailand in Rom in ein paar Stunden, dann kann man mal schnell rüberfahren nach Venedig. Also sind wirklich diese Schnellzüge sind super, super gut und auch sehr modern. Für mich mit die schönsten Züge in Europa. Also Italien.
Bist du da schon so ein richtiger Nerd, so ein richtiger Zug-Nerd mittlerweile? Dass du so weißt, also gibt's ja, es gibt ja Flugzeug-Nerds, es gibt ja Auto-Nerds, ja. Es gibt ja alles, für alles gibt's ja irgendwie was.
Also dass die Lok schon dann genau die auswendig nennen kann. Und
so, dass du weißt, so okay, das ist jetzt dieses Modell und
Nee, also das hat mich, also technisch bin ich da, ja, das ist jetzt, ich kenne so Leute, da ich auch schon viel andere Zugreisen gemacht habe.
Gibt's hier eigene Instagram-Kanäle für sowas?
Ja, voll. Es gibt auch, also ich kenne Leute, die das Erste, was sie machen, ist halt erstmal das Eisenbahnmuseum zu besichtigen und dann, wenn eine Lok einfährt, dann wissen die genau, die hat so und so viel PS und wurde da erbaut. Und, nee, aber das ist,
Das bist du nicht.
Das bin ich nicht, nee.
Hätte ja sein können.
Nee. Vielleicht kommt es noch im Alter, aber jetzt erstmal, nee, es hat mich bisher nicht so interessiert, ja.
Als kleine Einblendung dann in deinem Film, Lok XY 500.
Ja, ich bin mal die Strecke, was war das, Bernina Express gefahren und da habe ich eine Führerstandsfahrt gemacht, weil wir haben 360-Grad-Aufnahmen gemacht in der Führerstandskabine, also vorne beim Lokführer. Und ich habe die Kamera installiert, bin ein paar Meter mit ihm mitgefahren und das kostet ja ein Schweinegeld, wenn man das machen will. Also das ist echt richtig teuer. Und habe dann die Kamera installiert und habe dann noch ein bisschen mit ihm gesprochen und standen halt überall Fotografen an der Bahntrasse. Und ich habe dann auch zu ihm gesagt, ja, diese Strecke ist schon sehr beliebt und es ist ja auch einer der schönsten Strecken Europas. Und er meinte, ja, also diese Führerstandsfahrt besonders, die ist schon monatelang ausgebucht und es gibt wirklich so Bahnfreaks, die dann mit dem Laptop sich neben den Lokführer setzen, ihren Laptop aufklappen und die Strecke im Bahnsimulator komplett nachfahren und genau wissen, wann welche Kurve, weil die Strecke sind sie zu Hause auch schon irgendwie 20 Mal gefahren und die wissen ganz genau, wie die Strecke aussieht, wo welche Kurve kommt und welche Steigung. Und die können ja dann auch, also die haben manchmal mehr Ahnung und Hintergrundwissen als der Lokführer selbst. Und das ist dann halt der größte Traum, dann mal in so einer Lok mitzufahren. Und dann haben die einen Laptop dabei und fahren das dann nach und simulieren das. Also schon eine eigene Welt auf jeden Fall.
Ich lache gerade, ohne Töne von mir zu geben.
Ja.
Krass.
Ja.
Wow, ja klar, gibt für alles. Da verstehe ich aber nicht, warum die Deutsche Bahn immer so Probleme hat, Mitarbeiter zu finden.
Ja.
Müsste mal in diesen ganzen Bahnsimulatoren vielleicht Werbung schalten, statt auf den Bahngleisen oder in irgendwelchen Magazinen.
Das wäre eine Möglichkeit, ja.
Ja, cool. Also Italien. Italien ist also das Land und plus Ultra.
Ja, also ich mag Italien sowieso, von daher. Und ja, es gibt halt viel zu sehen. Italien ist sehr schön, wie gesagt, die Züge, die Infrastruktur, alles super. Und auch Spanien, also die Renfe-Züge auch super. Also man ist halt auch super schnell von Barcelona in Madrid oder...
Also ja, ne, das sind nur 3 Stunden, nur 3,5 Stunden oder so, ne?
Ja, also es ist ja auch dieser Highspeed, der dann da mit 350 durch die Wüste ballert, also schon Wahnsinn. Und auch, also Frankreich auch, Paris, Avignon bin ich letztens erst gefahren, mit dem Auto wären es irgendwie 6 Stunden gewesen, mit dem Zug waren es 2,5 oder 3.
Wow.
Und das ist halt echt total entspannt. Ja, also so Italien, Frankreich, Spanien, das sind schon echt Länder, die auf dem Vormarsch sind, was Schnellverbindungen angeht. Wenn man es ein bisschen gemütlicher mag, dann war ich super begeistert von Bosnien-Herzegowina. Ist jetzt nicht das typische Interrail-Land. Es gibt auch nicht so viele Bahnstrecken, aber die Bahnstrecken, die es gibt, die sind wunderschön. Zum Beispiel von Sarajevo nach Mostar ist eine super schöne Strecke, die sich da durch so ein Tal schlingelt und an blauen Flüssen entlang und Tälern und also wirklich so total irgendwie alles 30, 40 Jahre zurückgedreht. Auch die Züge, alles noch total langsam und alles knirscht und es hat so ein bisschen Feeling von, also Fernostasien-Feeling schon ein bisschen. Also das ist auf jeden Fall, überhaupt Osteuropa ist sehr abenteuerlich und für die Leute, die halt eben nicht schnell reisen wollen, sondern was erleben wollen und auch mal was anderes sehen wollen und auch nicht so überlaufende Ziele ansteuern möchten, kann ich auf jeden Fall Bosnien empfehlen und auch Serbien, Rumänien vor allem. Auch da gibt es wunderschöne Strecken.
Rumänien war ich erst gerade wieder im Oktober. Traumland, also richtig, absolut, richtig schön. Die Menschen sind auch wahnsinnig nett und die Orte an sich auch sehr urig.
Ja, das fand ich auch. Also auch wenn man mal ein bisschen rausgeht aus den Städten von Bukarest oder Brașov in das Gebirge, da gibt es echt richtig schöne Sachen. Und Bären.
Ja, habt ihr welche gesehen?
Nee, nur Spuren, aber keine, zum Glück keine,
ja, keine vor uns. Ich bin letztes Jahr extra nach Slowenien für 24 Stunden gefahren. Es war tatsächlich echt, um mich da in so eine Hütte zu verschanzen für 8 Stunden. Mhm. Und habe auf Bären gewartet, aber keine sind gekommen.
Ah, vielleicht war es besser so.
Da gibt es über 900 Bären in Slowenien.
Ach, okay.
Also eine der meisten Braunbär-Population Europas. Und sie leben da im Einklang mit den Menschen, alles wunderbar, ohne große Zwischenfälle. Also wir Deutschen, wir machen uns da immer ins Hemd, wenn einer mal eben kurz vorbeischaut.
Ja, ach, spannend.
Da wird sofort drauf gezielt. Bosnien hat, also allgemein, ne? Also der Balkan, auch die Adria-Küste im Balkan. Gehört Montenegro auch dazu?
Montenegro ist auch noch Interrail, genau.
Ja, ja. Auch soll wahnsinnig schön sein.
Absolut. Also auch diese Strecke nach Bar runter an die Adria. Also das sind halt so Strecken, Mostar, Sarajevo oder eben runter nach Bar. Man kann von Belgrad nach Bar zum Beispiel fahren, von Serbien bis runter nach Bar. Das ist ein ewig langer Ritt. Aber gerade dann so das letzte Stück in Montenegro, auch wunderschön landschaftlich. Auch durch die Berge durch. Und das ist wirklich... abenteuerlich. Und da kann man wirklich überlegen, ob man, also in diesen Ländern, wo man sowieso langsam reist, da würde ich zum Beispiel sagen, würde so ein Ticket für mich jetzt Sinn machen, wenn ich sage, irgendwie 22 Tage in einem Monat und ich bleibe halt auch mal länger an einem Ort oder bleibe dann mal am Meer für 3-4 Tage. Und genau, da kann man es halt ganz entspannt angehen. In den Balkanländern ist es allerdings so, man muss ab und zu mal den Bus nehmen. Also man muss nicht, man kann auch den Zug, aber es gibt halt sehr wenige Bahnstrecken und manchmal nimmt man halt als Transfer dann mal den Bus.
Den man aber extra zahlen muss.
Ja, aber das ist alles überschaubar. Also das sind wirklich...
Nee, schon klar, aber ich meine, es ist jetzt im Interrail-Ticket jetzt nicht irgendwie noch Busfahrten.
Es gibt Busse und auch Fähren, die sind, also da kriegt man einen Discount. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es auch welche gibt, die komplett frei sind. Aber da gibt es auf jeden Fall auch Aktionen, also da muss man mal gucken. Zum Beispiel auch in Griechenland kann man ganz viele Fähren nutzen, relativ günstig. Genau, habe ich bisher noch nicht gemacht, deswegen kann ich.
Hatte mich sowieso gefragt, das hätte ich auch noch gefragt. Am Anfang hattest du ja gesagt, deine erste Reise ging ja bis nach Irland. Und du bist dann, also du warst durch den Ärmeltunnel mit dem Zug.
Genau, ja.
Aber
die erste Reise bin ich mit der Fähre gefahren. Also,
okay. Von Großbritannien rüber nach Irland gibt es ja keine Zugverbindung. Musst du dann die Fähre zwischenzeitlich nehmen?
Da bin ich, wie war denn das? Ich glaube, muss ich gerade mal überlegen. Das ist eine gute Frage. Da habe ich die Fähre genommen, genau.
Also und die war aber nicht inklusive, sondern die musste einfach extra
genau, getan. Die war extra, aber auch mit einem Discount. Ich glaube, das waren 20% oder so. Genau, also da gibt es die, also Interrail arbeitet auch mit den Fähren zusammen und probiert halt eben auch das noch ein bisschen attraktiver zu machen. Und da gibt es dann auch Discounts und genau, da muss man nochmal auf der Internetseite gucken.
Spannend. Für mich war das ja immer, Interrail ist eine Städtereise, eine Intercity-Reise durch Europa. Das muss es aber eigentlich gar nicht sein, oder? Wie ist das bei dir? Bist du eher so der Stadtmensch, der halt ja in den Orten unterwegs ist und dann, okay, hast du gesagt, wenn es langweilig wird, sitze ich eigentlich schon wieder im Zug auf dem Weg in die nächste Stadt? Oder bist du auch draußen unterwegs? Wie flexibel ist man da eigentlich?
Ich bin tatsächlich mehr der Landschaftstyp und auch meine Fotos irgendwie, also sehr, sehr viel Landschaftsfotos und
das habe ich mir gedacht, nachdem ich mir deinen Instagram-Account angeschaut habe, aber Photoshop ist heute so gut.
Ja.
Aber wie machst du das? Also nutzt du Interrail so, also du bist halt von A nach B, du bist dann mitten im Zentrum, hast dann vielleicht ein Hostel oder Hotel und dann versuchst du halt schon rauszukommen. Mit Bus und mit Bahnen.
Genau, es gibt auch, oftmals gibt es auch, gerade wenn man eben mit Regionalzügen fährt, gibt es dann auch irgendwelche Stops in kleinen Dörfern oder außerhalb. Zum Beispiel in Norwegen, da bin ich von Oslo nach Bergen gefahren als Beispiel. Da gibt es auch eine Mitral, das ist so eine Bergstation, da bin ich ausgestiegen, bin da einen halben Tag gewandert. Man kann sich dann ein Mountainbike ausleihen, kann da fahren, kann da auch zelten. Also wenn man ein Zelt dabei hat, dann steigt man halt einfach da aus, wandert vielleicht mal 1-2 Tage, steigt nächsten Tag wieder ein. Also das geht schon. Man muss halt, also wenn man jetzt natürlich nur im Schnellzug sitzt und wirklich nur die Hauptstädte anfährt, dann wird es schwierig. Aber selbst wenn ich jetzt in Spanien bin und bin in Barcelona und möchte mal ein bisschen außerhalb von Spanien was sehen, dann kann ich ja einen Regionalzug nehmen und kann mich dann so ein bisschen durch die kleinen Dörfer schlängeln und auch mal auf dem Land bleiben. Und
das Gute ist ja, das haben wir ja am Anfang besprochen, ist, dass du ja die Anzahl der Züge ist egal, sondern es geht einfach nur um die Reisetage an sich.
Genau, richtig. Und da kann man einfach die Regio-Züge nehmen. In Griechenland genau das Gleiche. Diese Klosteranlagen Meteor-Kloster, also in der Mitte von Griechenland, ist ja auch ein. Dort war ich halt auch mit Interrail, weil es gibt direkt in dem Ort gibt es einen Bahnhof. Von dort kann man dann quasi so eine Tour buchen oder man läuft zu diesen Klöstern hoch. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, dass man halt einfach eben nicht immer nur Großstädte anpeilt, sondern einfach mal rechts und links guckt. Und in der Schweiz genau das Gleiche. Also da ist man ja super schnell in der Natur. Man muss ja nur Interlagen oder Thun aussteigen, setzt sich in die Seilbahn und schon ist man auf dem Berg. Also das ist ja... Da ist man ja, und da kann man sich dann auch wieder auf einem Berg irgendwie ein Zelt aufbauen oder wandern gehen oder sich da ein Hotel oder ein Hostel nehmen. Also es ist ja wirklich relativ gut vernetzt so. Und wenn man wirklich mal ganz in der, irgendwie ganz raus will, Rumänien zum Beispiel, da haben wir es so gemacht, als wir in Brașov waren und wollten zu diesem Schloss Dracula, da haben wir uns einfach ein Taxi genommen und haben dem Taxifahrer, haben uns für den ganzen Tag einen Taxifahrer gebucht für 25 Euro und hatten dann einen privaten Fahrer den ganzen Tag. Also gerade in Osteuropa sind die Preise halt, das ist ja alles super erschwinglich. Und da kann man dann einfach ein Taxi nehmen, um von A nach B zu kommen, wenn man mal ein bisschen weiter raus will und es keine Verbindung mehr gibt. Also da gibt es viele Wege auf jeden Fall.
Ja, ja, man muss sich, glaube ich, einfach von dem Gedanken trennen, dass man ständig Schnellzüge nehmen muss oder beziehungsweise von Großstadt zu Großstadt fahren muss, sondern dass man sich einfach ein bisschen mehr Zeit nimmt und halt, ja, die Bimmelbahn halt eben nimmt, die Regionalzüge. Von den, aber du hast ja auch nicht nur die günstigen, du hast ja alle gemacht, die günstigen Länder. Ich war jetzt gerade nebenbei auch noch auf deiner Webseite. Arctic Circle hast du auch gemacht, ne? Polarkreis.
Genau, einmal um die Ostsee.
Das muss auch total spannend gewesen sein, oder?
Das war total spannend, das war auch total kurzfristig. Das war in der Vorweihnachtszeit. Und
möchte man das vermutlich auch mit dem Zug machen und nicht mit dem Auto.
Ja, absolut. Also erstens war es halt sehr, sehr kalt. Es war sehr viel Schnee oberhalb, also im Lettland, wo ich dann unterwegs war, Lappland. Und ja, also es war super gemütlich. Also es war, ich hatte noch Ende, also es war Anfang, Mitte Dezember und ich hatte eben noch ein bisschen mir Zeit freigeräumt und dachte, okay, was würdest du eigentlich gerne nochmal mit Interrail machen? Und da habe ich gesagt, okay, in Nordeuropa war ich relativ wenig bisher, Skandinavien. Eigentlich wäre es cool, so einmal um die Ostsee rumzufahren. Genau, das war dann mein Ziel, was ich angepeilt hatte. Natürlich auch wieder sehr wenig Zeit im Gepäck. Ich hatte insgesamt 8 oder 9 Tage und bin dann halt eben losgefahren von Erfurt über Fehmarn nach Kopenhagen. Und dann, nach Frederikshavn bin ich hoch, genau ganz oben im Norden von Dänemark. Und bin dann mit der Fähre rüber nach Göteborg, nach Schweden. Und von Schweden, von Göteborg habe ich dann den Nachtzug genommen nach Kiruna, also was ganz oben im schwedischen Lappland ist. Und das war schon echt cool, weil die Fahrt ging irgendwie 16, 17 Stunden in einem Zug. Und der Zug ist in Göteborg gestartet, irgendwie, ja, weiß nicht, was war das, 18 Uhr rum. Dann ist er nach Stockholm gefahren, hat da noch ein paar Leute eingeladen. Und von Stockholm ging es eigentlich fast nonstop hoch nach Kiruna. Und so durch diese skandinavische Nacht, das war echt mega gut. Also ich hatte so ein Dreier Schlafabteil und lag halt ganz unten. Das Schöne ist halt, wenn man ganz unten liegt, dann kann man so aus dem Fenster rausgucken und sieht sogar noch ein bisschen was vom Horizont und vom Himmel. Und es war halt alles komplett zugeschneit und der Zug hat dann halt eben so den Schnee so angeleuchtet, alles hat geglitzert, weil es halt auch minus 20 Grad waren. Und das war schon so ein bisschen so ein Wintertraum, also total geil. Und in dem Zug war es natürlich auch schön warm, die Heizung war an, es war total ungemütlich. Und dann sind wir da so durchgefahren. Ich habe auch immer mal geguckt, vielleicht, dass ich mal Polarlicht sehe oder so, aber das ist leider nicht passiert. Aber trotzdem war es echt wunderschön. Und dann sind wir vormittags in Kiruna angekommen und da hatte ich 20 Minuten Aufenthalt am Gleis, weil von dort ging dann noch ein anderer Zug weiter, ein kleiner Regionalzug in Richtung, weiß ich, jetzt muss ich jetzt nochmal auf der Karte gucken, genau, aber da stand ich halt 20 Minuten am Gleis und das war echt so bei den Temperaturen sehr anstrengend und kalt und man hat so seinen eigenen Atem gesehen, alles hat geglitzert und ja, aber es war halt echt immer in den Hütten, wo ich war und auch in den Hotels, in den Zügen, es war immer super mauschelig warm und bin dann halt in der Kiruna-Ecke nochmal geblieben für 2, 3 Tage, habe da auch wieder einiges gefilmt, ein paar Kooperationen gehabt mit lokalen Reiseveranstaltern und habe da Schlittenhundetour gemacht und so und bin dann noch weitergefahren nach rüber nach Finnland, nach das Weihnachtsdorf. Ich komme gerade nicht auf den Namen.
Rovaniemi.
Rovaniemi, genau, richtig. Da noch einen Tag verbracht, genau. Und habe mich so ein bisschen briesen lassen eben von dieser Vorweihnachtszeit. Das war echt schön. Und dann eben runter mit dem Nachtzug wieder von nach Helsinki runter. Helsinki mit der Fähre nach Tallinn, von Tallinn nach Riga. Und dann waren auch schon die 9 Tage rum, als ich in Riga war. Und
aber auch eine ordentliche Strecke, ne? Für 9
ist eine
Tage.
Ordentliche Strecke, voll.
Also, ja. Da hast du aber schon aber auch relativ wenig Zeit vor Ort gehabt und mehr Zeit in den Zügen, oder?
Absolut. Also es war sehr, sehr viel im Zug. Und die Zeit vor Ort, die war halt auch relativ gut durchgeplant. Es war ja auch nicht so lang hell. Also waren ja dann gerade oben im Lappland, hatte ja, man klar. Irgendwie 2-3 Stunden.
Okay, und da wird um 10, 10:30 schimmert die Sonne ein bisschen genau. Durch und dann so um 12:30, 1 wird dann schon wieder dunkel.
Ist dann wieder Feierabend, ja. Aber ja, war sehr super gemütlich. Also es war wirklich auch so ein Highlight, auch so zum Runterfahren. Und ich kam halt auch voll so Weihnachtsmärkte besucht, auch in Helsinki oder in kleineren Dörfern. Das war schon so echt so ein bisschen Einstimmung auf Weihnachten und ich kam dann echt sehr entspannt zurück und war voll in Weihnachtsstimmung. Ja. Und
ich frage mich, wie viele Leute jetzt überlegen, das im Dezember auch noch mit einzubauen. Also hast du auf jeden Fall sehr gut verkauft. Während ich dir zugehört habe, habe ich mir das visuell vorgestellt. Jetzt kenne ich die meisten Orte auch noch. Entsprechend weiß ich, wie schön es auch wirklich ist. Und wäre niemals auf die Idee gekommen, sowas im Winter zu machen, weil Interrail für mich eigentlich so die ganz klar Sommergeschichte ist. Jetzt es ist perfektes Wetter, es sollen 30 Grad werden. Jetzt macht es richtig viel Spaß, in diesen ganzen Städten unterwegs zu sein. Aber habe natürlich nicht drüber nachgedacht. Im Winter ist das auch genauso cool, weil Autofahren im Winter, hallo, wie nervig ist das denn bitte?
Voll.
Und du hast ja auch schon mal einen Roadtrip durch Skandinavien gemacht. Weißt also auch, was für Strecken da auf einen warten, wie langweilig es unter anderem auch sein kann, wenn man halt die ganze Zeit links und rechts nur Bäume in Schweden sieht und alles gleich aussieht. Da ist es halt schon entspannter, wenn man da im Schlafwagen liegen kann oder sitzen kann, lesen, rausschauen.
Ja, absolut.
Sich mit anderen unterhalten kann, vielleicht einen Film schaut. Ist deutlich angenehmer, als die ganze Zeit rauszuschauen, während man fährt.
Ja, also es ist wirklich auch so zum Entschleunigen. Skandinavien im Winter, echt, also das ist ein absoluter Tipp. So, das war wirklich sehr, sehr beruhigend und schön.
Ja, eine Frage, die mir während der Geschichte so aufgekommen ist, der Schlafwagen. Sind solche Sachen auch inklusive?
Das kommt auch wieder auf die Verbindung an. Also meistens muss man auch den Schlafwagen dann nochmal extra zahlen, weil ja halt eben auch, wie gesagt, man ein Bett wird bereitgestellt, man kriegt ja dann auch Bettbezug und eine Bettdecke und sowas.
Ist ja nicht eine einfache Zugfahrt in dem Sinne, sondern auch so ein bisschen Hotel.
Also man zahlt auch wieder drauf, man hat ja das normale Ticket, also das Interrail-Ticket ist ja quasi wie eine Fahrt, also wie eine Zugfahrt. Und alles, was extra ist, kommt halt oben drauf und das wäre jetzt eine Extraleistung, ein Schlafwagen. Da gibt es auch wieder Liegewagen, Schlafwagen und dann gibt es auch in manchen Zügen auch Einzelschlafkabinen, wo man komplett alleine ist mit Waschbecken. Und da kann man halt eben, je nachdem, was man nimmt, welche Kategorie, dann zahlt man halt eben drauf. Aber auch das ist völlig überschaubar. Ich kann es nicht mehr genau sagen, was jetzt das in Schweden gekostet hat, aber es war auf jeden Fall nicht viel. Ich müsste jetzt lügen, aber ich würde sagen, irgendwas zu 30, 40 Euro extra. Aber für einen 16-Stunden-Trip mit in einem sehr komfortablen Schlafwagen, das war schon völlig okay. Und in Griechenland habe ich das gleiche auch gemacht und da waren es 15 Euro für eine Einzelkabine mit Waschbecken und erste Klasse Schlafwagen. Also das war, kommt es auch immer wieder drauf an, wo man ist, aber das ist wirklich überschaubar. Auch da gilt relativ früh am Schalter sein, an dem Bahnhof, von dem man losfährt und sagen, okay, halt eben buchen, einen Schlafwagen buchen oder Liegewagen, weil die halt eben auch immer sehr schnell ausgebucht sind. Weil natürlich die meisten dann so lange Zugfahrten dann natürlich liegen möchten anstelle von sitzen.
Ja, ja, klar, absolut. Das gibt's ja in Deutschland nicht mehr, ne?
Nee.
Schlafwegen hat die Deutsche Bahn alle an die ÖBB verkauft. Dabei war das auch, wir haben früher in Hannover gelebt und dann bin ich, dreimal Hannover, München oder halt auch früher in Berlin, München, nachts. Weil wenn du schläfst, kannst du die Zeit auch nutzen, um vom A nach B entspannt zu kommen.
Ja,
und das geht so nicht mehr, sondern die werden, wenn es sie überhaupt noch gibt, dann von der ÖBB bereitgestellt.
Ja, das habe ich. Ich wollte mich letztens auch von nach Stockholm fahren und habe geguckt, keinen Nachtzug gefunden. Weil ich bin damals von Fulda nach Stockholm gefahren. Das war super entspannt. Aber da war nichts. Und dann bin ich halt auch mit irgendwie 3 Verbindungen da hochgefahren, mit Umsteigen und Hamburg. Und es war halt dann auch total anstrengend. Das war, glaube ich, sogar, genau, das war sogar dieser Trip, dieser Baltic Sea Trip. Da bin ich auch mit einem normalen Zug quasi hochgefahren. Das war Dänemark, genau, Norddänemark. Und da auch mit Umstieg in Hamburg und normaler Sitzwagen quasi. Es war ärgerlich, weil ich kannte eben quasi auch das Pendant dazu. Und das war super komfortabel und das gibt's leider so nicht mehr.
Ja, die Züge waren früher gut. Also auch super bequem und da habe ich eigentlich immer sehr gut drin geschlafen. Mhm. Entsprechend, ja, schade, dass es sie nicht gibt. Jetzt haben wir mal das Thema Interrail mal so ein bisschen besprochen und ich finde das total klasse übrigens nochmal. Vielen Dank, dass du jetzt hier dir die Zeit nimmst und das alles so beantwortest, weil wenn nicht du, wer dann? Du hast so viel erlebt, du hast so viel zu berichten und es macht richtig Spaß. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der ein oder andere sich jetzt tatsächlich überlegt, der dieses Jahr noch spontan einen Interrail-Reise einzuplanen. Ja, auf jeden Fall. Du hast aber auch außerhalb des Interrail-Netzes die ein oder andere Reise gemacht. Wir hatten ja darüber gesprochen, du hast gesagt, 58 Länder, 56 Länder?
58.
58 Länder. Ja. Hast du schon gesehen, außerhalb der 31 Interrail-Länder in Europa. Du bist mit welchen anderen Zügen bist du schon gefahren? Oder welche Strecken bist du schon gefahren?
Also die bekannteste von allen wahrscheinlich, die Transsibirische Eisenbahn. Das war auch ein absolutes Highlight. Die sind wir gefahren von Peking nach Moskau und das waren knapp 8000 Kilometer und in 16 Tagen. Das war das größte Highlight und auch der größte Traum von mir, die irgendwann mal zu fahren. Genau, das war das eine. Das andere war die Seidenstraße. Sind wir gestartet in Turkmenistan, dann nach Usbekistan und geendet sind wir in Almaty in Kasachstan, so entlang der Silk Road Express heißt der Zug. Mhm. Und dann bin ich noch gefahren den African Explorer, der ist in unserem Fall von Kapstadt nach Windhoek gefahren. Und auch sehr spannend, also so relativ so ein Luxuszug, 4 Sterne bis 5 Sterne.
Ist das der Blue Train?
Rovos Rail, also das sind die Betreiber. Okay. Das ist halt echt so ein 5-Sterne-Zug und da war ich glücklicherweise auch zum Filmen und durfte das halt mal alles mitnehmen und sehen und also super, super spannende Verbindungen, wobei das halt Tourismuszüge sind, das sind jetzt keine, also auch die Transsibirische Eisenbahn, die gibt's ja als Regelzug, ganz normal. Wir sind auch die Luxusvariante gefahren mit Küche an Bord und mit Programm und Reiseführer und einem Pipapo. Da gibt's halt klar alles, was irgendwie, also Transsibirische Eisenbahn gibt's viele Modelle, den Regelzug, wo man dann irgendwie mit im Großraumabteil mit 21 Russen sitzt und sich mit Wodka betrinkt und Karten spielt und vielleicht mal ein Pfeilchen bekommt oder so. Oder halt eben, dann gibt's auch noch die Luxusvariante für die etwas betuchteren und älteren Herren und Damen. Und die haben wir halt eben mitgemacht, weil wir für das Unternehmen, das diese Reisen anbietet, gedreht haben. Ja.
Cool. Also Transsibirische Eisenbahn haben wir auch schon, ich glaube, 1-2 Gäste hier im Podcast gehabt, die haben auch sehr darüber geschwärmt, wie toll das war und was sie so alles erlebt haben. Silk Road Express höre ich zum ersten Mal jemanden, der es gemacht hat und den African Explorer auch. Der geht von Kapstadt nach Windhoek, hast du gesagt?
Genau, also gibt's auch wieder verschiedene Touren, aber von Kapstadt nach Windhoek ist so die bekannteste.
Ja, ich kenne in Südafrika kenne ich nur den Blue Train, der auch sowas Ähnliches sein soll. Mhm. Relativ luxuriös auch und sehr entspannt. Aber ja, was ganz anderes als das, was die Lokalen, die Locals machen, ne? Wir sind halt auch mal von Kapstadt nach Johannesburg also es war nicht die einheimischen Klasse, sondern die Klasse ein bisschen da drüber, aber das war auch ziemlich geil. Mhm. Und einfach mal was ganz anderes in Afrika Zug zu fahren. Alles auch ein bisschen entspannter.
Ja. Also das ist halt, also gerade Afrika selber, ich weiß gar nicht, wie das normale Zugfahren da ist oder Regelzugfahren. Hab da auch wenig, also die Bahnhöfe, die Züge sind ja meist offen und die Leute springen da rein und raus und die ist ja gar nicht so ausgebaut, das Netz. Also das Also wäre auch mal interessant, das auf eigene Faust mal zu machen, da irgendwie. Also die Tour, die wir gemacht haben, wie gesagt, die war komplett geguided, mit teilweise auch im Zug geschlafen, mit Lodge-Unterkünften und so Sachen, auch in der Namib-Wüste. Das Ding ist halt, gerade Namibia ist halt, die schönen Plätze sind halt alle sehr weit drinne, beziehungsweise die ganze Namib-Wüste und alles, was irgendwie am Meer liegt, da kommt der Zug gar nicht hin. Das heißt, man ist auch sehr viel Bus gefahren. Also man ist dann, die Nacht hat man im Zug verbracht, man ist früh am Bahnhof angekommen und ist dann mit dem Zug nochmal, mit dem Bus nochmal 3-4 Stunden gefahren, durch irgendwelche Schotterpisten, um halt eben ans Ziel zu kommen, weil halt einfach die Infrastruktur nicht so das hergibt. Aber trotzdem ein super schönes Erlebnis. Also man hatte hinten auch so einen Safari-Wagen, der komplett offen war, wo man dann auch so Wildlife beobachten konnte, und irgendwie abends noch zum Sonnenuntergang seinen Wein trinken konnte. Also es war schon sehr, sehr luxuriös, und komplett anderes Erlebnis jetzt zu Interrail, wo man irgendwie, weil es halt eben auch eine geführte Tour, so ein Tourismuszug halt eben war, kann man das jetzt auch so nicht vergleichen.
Ja, ja, klar.
Aber halt
das eine ist das, was du alleine machst. Und genau. Das andere ist halt einfach eine geguidete Tour. Gibt es denn noch andere Zugstrecken, die dich faszinieren?
Ja, es gibt, Australien gibt es noch zwei Zugstrecken. Ja, also einmal von West nach Ost und dann gibt es auch noch eine Nord-Süd-Verbindung. Die würde ich halt super gerne mal fahren, weil Australien halt auch einfach so groß ist und ja. Mit dem Auto würde es auch...
4000 Kilometer sind das, glaube ich, ne? Von Adelaide nach Darwin.
Ja, das könnte hinkommen, genau. Und mit dem Auto sieht man sich, glaube ich, sehr schnell satt und deswegen...
Ich kann dir sagen, dass im Auto das einfach eine der langweiligsten Strecken überhaupt ist. Also die bin ich schon gefahren. Okay. Und das ist schon sehr, sehr, sehr eintönig. Es ist halt sehr sandig.
Ja, und wahrscheinlich, ja, das Bild ändert sich nicht so schnell, ne? Also nee, ist irgendwie dann immer Sand
nur,
und.
Nur geradeaus und sehr viele tote Kängurus links und rechts und.
Ach, okay.
Entsprechend glaube ich, dass da halt der Zug vielleicht auch das bessere Gefährt ist, weil es einfach ja, entspannter einfach ist, ne? Also, ja. Ich finde Roadtrips, ich liebe Roadtrips, wir machen wahnsinnig viele Roadtrips, aber für mich ist der ideale Roadtrip ein Roadtrip, wo ich so vielleicht maximal 2 Stunden am Tag Auto fahren muss.
Ja, das stimmt.
Wenn ich jetzt über 2 Stunden rumfahren muss, dann ist es halt einfach, um Strecke zu machen. Und Strecke zu machen ist meiner Meinung nach relativ langweilig als Fahrer, weil du dich auf die Straße konzentrieren musst und keine Zeit hast, um dir die Landschaft anzuschauen.
Ja, das stimmt.
Und da wäre eine Zugreise vermutlich besser.
Ja. Genau, das ist auch der Hauptgrund. Also Australien allgemein war ich auch noch nicht und ich glaube so, um das Land zu entdecken, wäre das auf jeden Fall eine gute Sache. So, also das steht auf der Agenda noch ganz weit oben und dann gibt's ja noch den Rocky Mountain Express in Kanada. Ja,
ich wollte gerade fragen, hast du vielleicht mal sowas so Transkanadisches oder irgendwie sowas? Die Züge sollen nämlich auch richtig cool sein mit Panoramadach und allem drum und dran. Genau. Ja. Das muss wohl gigantisch sein.
Ja, also da gibt's auch Züge, genau, also da sind, glaube ich, aber meines Wissens keine Züge zum Schlafen, sondern so Panoramawagen, Doppeldecker.
Genau.
Mit Restaurant drinne und super geilen Blick und dann ist man halt abends dann in irgendwelchen Hotels oder Lodges oder wenn man alleinreisender ist, dann kann man sich das ja auch selber bestimmen. Aber das wäre, glaube ich, auch nochmal sehr interessant und dann ja, kann man das ja so auch verbinden mit einer Kanada-Reise eben mit vielleicht einer Woche Zug fahren, dann wieder auf das Auto springen, vielleicht auch mal länger im Nationalpark irgendwo bleiben. Das wäre auf jeden Fall nochmal so ein Traum. Das stand jetzt auch zur Debatte. Mal gucken, was daraus wird.
Ja, also für dich als Naturfreund wäre das auf jeden Fall genau das Richtige. Also Kanada ist faszinierend, auch schon öfters dort gewesen, besonders halt der Westen, also British Columbia und Alberta, haben mich fasziniert. Also die Rocky Mountains eben. Und ja, also wirklich ganz, ganz toll. Hoffe, das wird was für dich.
Ja, ne, das hoffe ich auch. Wär schön. Also auf jeden Fall noch so ein Traum, ja.
Ja, sehr cool. Dennis, ich danke dir vielmals, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Eine Stunde haben wir jetzt über Interrail und allgemein Zugreisen gesprochen. Mhm. Ganz, ganz toll, auch noch total faszinierend, auch noch von meiner Seite. Herzlichen Glückwunsch zu deiner tollen, tollen Arbeit, die du da machst. Ich bin auf deiner Webseite hängen geblieben, ich bin auf deinem Instagram-Kanal hängen geblieben. Wirklich richtig geil. und inspirierend. Also wirklich, ich kann jedem nur empfehlen, da mal kurz vorbeizuschauen. Und kurz wird der Besuch nicht. Wenn man so wie ich hängen bleibt, dann verbringt man da sehr viel Zeit. Ich wünsche dir für deine zukünftigen Reisen und Zugreisen alles Gute, viel Erfolg und hoffentlich bis bald.
Ja, vielen, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht und dir auch alles Gute.
Danke dir, bis bald. Ciao.
Bis dann, tschüssi.
Ja, das war doch schon wieder eine Stunde geredet. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank an Dennis, dass er sich die Zeit genommen hat. Alle Infos zu dieser Folge und aber auch zu Dennis selbst findet ihr auf www.offthepath.com/Folge132. Und das war's für heute und für diese Woche. Wir hören uns bald wieder mit einer neuen Folge. Ich bin gespannt, womit es weitergeht. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche, einen schönen Montag, wenn ihr es heute hören solltet. Ansonsten, egal wann ihr es hört, einen schönen Tag und bis bald.